Herzliche Grüße an alle in der Gemeinde. Ich freue mich sehr, dass ich wieder predigen darf hier. Herzliche Grüße auch an alle zu Hause, an meine Freunde, an die Gäste. Einige Leute sind krank und sind deswegen nicht hier heute. Gute Besserung euch und ich hoffe, ihr profitiert alle von dieser Predigt. Und hier ist mehr als Salomo. Als die Pharisäer und die Schriftgelehrten einmal ein Zeichen von Jesus verlangten, lehnte dieser ab. Außer dem Zeichen Jonas gäbe es für sie nichts. Und Jesus sagte in Matthäus 12, Vers 40 und 42. Denn wie Jona im Bauch des Fisches war, 3 Tage und 3 Nächte, so wird der Menschensohn im Schoß der Erde sein, 3 Tage und 3 Nächte. Die Königin des Südens kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und hier ist mehr als Salomo. Salomo? Wer ist Salomo? Wir lesen 2. Chronik 9, 3 bis 6. Als aber die Königin von Saba die Fülle der Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte und die Speisen auf seinem Tisch, die Sitzordnung seiner Diener, die Aufwartung durch seine Diener und ihre Gewänder, seine Mundschenke und ihre Gewänder und seine Obergemächer, in die er hinaufzusteigen pflegte im Haus des Herrn, verschlug es ihr den Atem. Und sie sagte zum König, was ich in meinem Land über deine Worte und über deine Weisheit gehört habe, ist wahr. Ich habe ihren Worten keinen Glauben geschenkt, bis ich hergekommen bin und es mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Und sie, nicht einmal die Hälfte von der Größe deiner Weisheit ist mir berichtet worden. Du hast mehr als die Kunde sagt, die ich gehört habe. Salomo, der Sohn Davids, war eben erst König geworden und noch sehr jung. In 1. Könige 3 lesen wir, dass er 1000 Brandopfer dargebracht hatte und danach, wie Salomo sich in einem Traum von Gott Weisheit wünschte. Salomo wurde darauf so weise wie noch nie ein Mensch. Und dann folgt in der Bibel eine Geschichte, die diese Weisheit illustriert. Das salomonische Urteil. Wir finden dieses in 1. Könige 3. Und es ist eine der bekanntesten Geschichten der Bibel. Die Frage ist allerdings, weshalb ausgerechnet diese Geschichte? Wieso wird Salomos Weisheit mit dieser Geschichte illustriert und nicht mit einer anderen? Geht es hier um mehr als Salomo? Viele Wahrheiten der Bibel sind in Geschichten verpackt. Man kann diese oft auch schon Kindern erzählen. Das hat allerdings einen Nachteil für uns Erwachsene. Wir kennen viele dieser Geschichten schon. Zumindest meinen wir das. Deswegen lesen wir sie nicht so gerne. Denn am spannendsten ist eine Geschichte ja dann, wenn wir die Pointe noch nicht kennen. Nun, beim salomonischen Urteil handelt es sich um eine äußerst gut gemachte Geschichte. Es ist eine Rätselgeschichte und ein Mini-Krimi. Und es ist ein romantisches Drama. Ja, finden die getrennten Liebenden wieder zusammen? Und die Aussage Jesu, hier ist mehr als Salomo, erhöht den Rätselfaktor zusätzlich. Madeleine und Dominik werden nun diese Geschichte vorlesen. Lest doch mit oder hört einfach zu und achtet euch darauf, wo sie von eurer Erinnerung abweicht oder wo sie euch komisch vorkommt.
Ich lese die Verse 16 bis 22. Da Damals kamen zwei Huren vom König und traten vor ihn. Die eine Frau sprach: Bitte, mein Herr, ich und diese Frau wohnen im selben Haus. Und in diesem Haus habe ich neben ihr geboren. Am dritten Tag aber, nachdem ich geboren hatte, gebar auch diese Frau. Und wir waren zusammen. Niemand sonst war bei uns im Haus. Nur wir beide waren im Haus. In der Nacht aber starb das Kind dieser Frau, weil sie im Schlaf auf ihm gelegen hatte. Da stand sie mitten in der Nacht auf, nahm mein Kind von meiner Seite, während deine Magd schlief, und legte es in ihren Schoß. Ihr totes Kind aber legte sie in meinen Schoß. Und als ich am Morgen aufstand, um mein Kind zu stillen, sieh, da war es tot. Am Morgen aber sah ich es mir genau an, und sieh, es war nicht das Kind, das ich geboren hatte. Die andere Frau aber sagte: Nein, das Lebende ist mein Kind, und dein Kind ist das Tote. Jene aber fiel ihr ins Wort und sagte: Nein, dein Kind ist das Tote, und das Lebende ist mein Kind. So redeten sie vor dem König.
Und der König sprach: Diese sagt, dies ist mein Kind, das Lebende, und dein Kind ist das Tote. Und diese sagt: Nein, dein Kind ist das Tote, und mein Kind ist das Lebende. Und der König sprach: Holt mir dein Schwert. Und man brachte das Schwert vor den König. Und der König sprach: Schneidet das lebende Kind in zwei, und gebt der einen die eine Hälfte und der anderen die andere Hälfte. Da sagte die Frau, deren Kind das Lebende war, zum König: In auffallender Liebe für ihr Kind sagte sie: Bitte, mein Herr, gebt jener das lebende Kind, nur tötet es nicht. Diese aber sagte: Weder mir noch dir soll es gehören, zerschneidet es. Daraufhin aber sprach der König: Gebt jener das lebende Kind und tötet es nicht. Sie ist seine Mutter. Und ganz Israel hörte von dem Urteil, das der König gefällt hatte. Und sie hatten Ehrfurcht vor dem König, denn sie sahen, dass göttliche Weisheit in ihm war, um Recht zu schaffen.
Ganz herzlichen Dank. Eine junge Mutter erwacht, greift nach ihrem Liebsten und es ist tot. Bist du auch schon morgens aufgewacht und nichts war mehr wie vorher? Der Platz neben dir war auf einmal leer. Am Abend habt ihr euch noch gute Nacht gewünscht, vielleicht sogar zusammen gebetet. Am Morgen liegt da niemand mehr. Nur noch ein leeres Bett. Am Abend war noch Frieden. Am Morgen wachst du auf und es ist Krieg. Nichts ist mehr, wie es war. Gestern war das Leben noch sicher und gut. Heute aber ist der Boden, der zuvor so stabil schien, weggebrochen. Alle Sicherheiten haben sich aufgelöst. Menschen sind tot. Der Frieden ist tot. Deine Zukunft ist tot. Dein Glaube ist tot. Da gibt es den Freund, der seinen Glauben verloren hat, der traurig meint: Ja, es ist schön, dass du die Bibel liest. Und ich beneide dich, dass du glauben kannst. Das konnte ich auch einmal. Aber jetzt geht es nicht mehr. Mein Glaube ist tot. Ist vielleicht auch ein Glaube, unser Glaube, so ein Baby, das uns wegsterben kann? Und als es hell wird, gibt es für die junge Mutter noch einen Schrecken. Das ist gar nicht ihr Kind. Die eine Mutter erzählt dem König: Und als ich am Morgen aufstand, um mein Kind zu stillen, sieh, da war es tot. Am Morgen aber sah ich es mir genau an und sieh, es war nicht das Kind, das ich geboren hatte. Zum Unglück kommt nun auch noch das Unrecht. Nicht genug, dass da ein Baby tot ist, sondern jemand hat dieses Unglück nicht ausgehalten und hat versucht, auf eigene Faust, werksgerecht, mit eigenen Mitteln ungeschehen zu machen, zurechtzubiegen, mit einem Quick Fix. Und wieder die Mutter, die erzählt, da stand sie mitten in der Nacht auf, nahm mein Kind von meiner Seite, während seine Magd schlief, und legte es in ihren Schoß. Ihr totes Kind aber legte sie in meinen Schoß. Die Geschichte konfrontiert uns mit zwei Müttern und zwei Fragen. Erstens, kann man den Tod ungeschehen machen? Wenn dir dein Baby gestorben ist, unter deiner Last im Schlaf, kannst du dir einfach ein anderes nehmen dafür und alles ist wieder gut? Wie kann ich das Unglück meines Lebens wieder gut machen? Und zweitens, wie kann man Gerechtigkeit erlangen? Mir ist plötzlich Unrecht widerfahren und niemand hilft mir. Ist da jemand, der mich anhört und dann ein faires Urteil spricht? Beide Mütter werden uns ja vorgestellt als Prostituierte. Vielleicht, um zu sagen, hier ist jemand am untersten Ende der damaligen gesellschaftlichen Hierarchie. Als Frau, als alleinerziehende Mutter, als Hure. Damit sind sie gleich dreifach rechtlos. Und doch schaffen sie es an die höchste Instanz. Will uns diese Geschichte sagen, dass jedem Menschen der Zugang zu einem gerechten Urteil über sein Leben offen steht? Nun, was macht die Ausgangslage für die beiden Mütter, aber auch für jeden Richter, so knifflig? Es gibt keine Zeugen. Wir lesen, am dritten Tag aber, nachdem ich geboren hatte, gebar auch diese Frau. Und wir waren zusammen. Niemand sonst war bei uns im Haus. Nur wir beide waren im Haus. Der Text macht es überdeutlich. Sie waren zusammen. Und dann, niemand sonst war in dem Haus. Und dann nochmals, nur sie beide. Und nicht nur gibt es keine Zeugen, sondern man kann die zwei auch nicht voneinander unterscheiden. Die eine Mutter erzählt die Geschichte und danach sagt die andere, nein, es ist umgekehrt. Nein, das Lebende ist mein Kind und dein Kind ist das Tote. Nein, dein Kind ist das Tote und das Lebende ist mein Kind. Und dann kommt der König und sagt, diese sagt, dies ist mein Kind, das Lebende, und dein Kind ist das Tote, und nein, diese, dein Kind ist das Tote, und meins ist das Lebende. Beide Frauen sagen das Gleiche. Es ist so, nein, es ist so. Seht ihr, wie sie sich ihre Worte kopieren? Und dann spricht der König und versucht, ihre Worte ein wenig zu ordnen, aber es gelingt ihm auch nicht. In Vers 23 äfft er sozusagen nach, was die Mütter gesagt haben. Und man kann seine Ratlosigkeit mit Händen greifen. Fast ironisch ist, man versucht zu sagen, der König weiß auch nicht weiter. Das ist sehr virtuos gemacht im Text und nimmt mitten im Text viel Raum ein. Mitten im Text, denn mittendrin stehen im Hebräischen die wichtigen Dinge. Unsere Aufmerksamkeit wird mit allen Mitteln der Kunst, mit der Position des Textes, mit den Wiederholungen, mit diesen Verschränkungen mit allen Mitteln der Kunst auf dieses Durcheinander von Worten gelenkt. Weshalb wohl? Ich glaube, weil hier in diesen Versen überdeutlich gezeigt werden soll, wie menschliche Worte versagen können. Wenn es darum geht, die Wahrheit zu erkennen, ist die Auseinandersetzung mit Worten oft nicht zielführend. Tönen uns die ewigen Diskussionen um Viren, Masken und Impfungen nicht alle noch genau gleich in den Ohren? Erleben wir nicht seit Jahren das gleiche Patt in dieser Diskussion um zum Beispiel die Frauenordination in der Gemeinde und viele andere Bereiche? Worte versagen hier ganz offensichtlich. Die Wahrheitsansprüche unterschiedlicher Systeme und Denkweisen können im Gespräch oft nicht aufgelöst werden. Vielleicht werden die beiden deshalb als Prostituierte vorgestellt. Ist das nicht das Bild, das im Alten Testament oft für eine abgefallene Kirche verwendet wird? Alle behaupten sie, wir haben recht. Jede Kirche behauptet das doch. Und jede Fraktion in der Gemeinde. Jeder Covid so und jeder Covid nicht so. Jeder Impfer und jeder Nicht-Impfer. Wir haben recht. Unser Baby ist das Lebende. Und das ist auch dem König klar. Er beschließt, dem Schauspiel ein Ende zu bereiten und setzt auf eine brachiale Methode. Und nichts deutet vorerst darauf hin, dass es nur ein Trick ist. Und der König sprach, holt mir ein Schwert. Und man brachte das Schwert vor den König. Und der König sprach, schneidet das lebende Kind in zwei und gebt der einen die eine Hälfte und der anderen die andere Hälfte. Der König fällt ein Urteil. Die nun vorgeschlagene arithmetische Gerechtigkeit kennen alle, die mit Geschwistern aufgewachsen sind. Wem wurde nicht schon von den eigenen Eltern auf diese Weise ein pragmatisches Urteil zugemutet? Wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann machen wir jetzt ganz einfach halbe-halbe. Was im familiären Rahmen zwar ebenfalls von den Betroffenen als ungerecht empfunden wird, aber doch oft den Vorteil hat, dass endlich wieder Ruhe einkehrt, bewirkt hier jedoch blankes Entsetzen. Da sagte die Frau, deren Kind das Lebende war, zum König in auffallender Liebe für ihr Kind, sagte sie, bitte, mein Herr, gebt jener das lebende Kind, nur tötet es nicht. Diese aber sagte, weder mir noch dir soll es gehören, zerschneidet es. Nachdem die beiden Mütter zuvor kaum zu unterscheiden waren, fällt nun in Sekunden die Maske. Unterschiedlicher könnte ihre Reaktion nicht sein. Die echte Mutter, die bis jetzt auf ein faires Urteil hoffte, realisiert die unmittelbare Lebensgefahr für ihr Kind und sie macht eine Kehrtwendung um 180 Grad. Bitte, mein Herr, gebt jener das lebende Kind, nur tötet es nicht. Natürlich, könnte man sagen, das ist eine logische Reaktion, denn es ist die einzige Chance, die ihr noch bleibt, um ihr Kind zu retten. Eine logische Reaktion, denn sie ist die wahre Mutter. Gleichzeitig ist ihr Kind damit aber nun nicht mehr ihr Kind, sondern die neue Mutter des Kindes ist nun jene, die eben noch gesagt hat, weder mir noch dir soll es gehören, zerschneidet es. Das Urteil entlarvt, wie das Denken in Rivalitäten den Blick einengt und schließlich zu hemmungsloser Brutalität führt, die selbst nicht davor zurückschreckt, ein unschuldiges Kind zu opfern. Stellt euch vor, was die wahre Mutter tut. Was für eine komplette Selbstaufgabe. Da steht sie und sie weiß, dass sie die richtige Mutter ist. Nicht die andere, sondern sie. Aber jetzt gibt sie ihr Kind der Rivalin, die ihr eigenes Kind schon fahrlässig getötet hat und jetzt eben gezeigt hat, dass ihr das Kindeswohl auch des zweiten Babys Schnurz ist. Sie gibt also dieser das Kind und diese wird nun die neue Mama sein. Das ist eine komplette Demütigung und so unglaubliche Aufgabe aller eigenen Interessen, Träume, aller eigenen Wünsche, ja des eigenen Selbst, wie man es sich nur irgendwie vorstellen kann. Das Urteil deckt diese selbstlose Liebe auf. Hier ist mehr als Salomo. Das ist Liebe. Wenn du alles, was du hast, in die Waagschale wirfst, aber nicht für dich. Es kommt aber noch schlimmer. Diese Selbstlosigkeit bezieht sich nicht nur auf den Verzicht auf ihr Kind, sondern die Mutter muss ja jetzt auch damit rechnen, dass der König und alle anderen sie für eine Lügnerin halten, die nun angesichts der drohenden Konsequenz ihres Verhaltens eingebrochen ist. Sie bringt mit ihrem in wenigen Sekunden getroffenen emotionalen Entscheid ihr eigenes Leben in höchste Gefahr. Dass der König nun im nächsten Vers sein Urteil überraschend revidieren wird, kann sie nämlich noch nicht wissen. Daraufhin aber sprach der König, gebt jener das lebende Kind und tötet es nicht. Sie ist seine Mutter. Was für eine Erleichterung, was für eine Erlösung. Damit war ja nicht unbedingt zu rechnen. Oder doch? Hat der weise König die ganze Zeit schon geahnt, wer die richtige Mutter ist? Zyniker sehen alles voraus, außer dass jemand ein Herz hat. Wenn nun Salomo kein Zyniker war, dann hat er das also vorausgesehen. Dann war das Urteil also ein Trick. War eigentlich die Aufforderung Gottes an Abraham, seinen Sohn Isaak zu opfern, auch so ein Trick? Oder vielleicht ein Test? Und ist das fair? Darf man jemanden so erschrecken? Was hätte der König getan ohne den impulsiven Liebesakt der Mutter? Hätte er dann sein Urteil wirklich umsetzen lassen? Und hätte er das nicht, dann hätte er doch zugegeben, dass er sich geirrt habe im Urteil. Kann das ein König? Das Urteil eines autokratischen Herrschers ist doch endgültig. Er kann sich doch keine Zeichen der Schwäche leisten. In einem Artikel zum Krieg in der Ukraine schreibt der Journalist Konstantin Seibt am 14. April, vor 10 Tagen, zur Verehrung starker Männer gehört ein Kult der Grausamkeit. Sie können noch harte Entscheidungen treffen. Ein Darius, der Meder und Perser im Buch Daniel, kann doch nicht sagen, das mit den Löwen war ein Irrtum. Wir machen es nicht. Ein Pilatus kann doch nicht sagen, ich finde keine Schuld an ihm, und dann die Kreuzigung abblasen. Ein autokratischer Herrscher kann doch nicht sagen, ich habe mein Schwert, meine Armee in Bewegung gesetzt und dieses eine Land attackiert, um es zu teilen. Aber ich habe mich geirrt. Er würde doch sein Gesicht verlieren. Der König hier aber tut genau das. die so nicht zu erwartende Selbstaufgabe der wahren Mutter macht das königliche Urteil hier zu einem Provisorium, weil der König auch ein Herz hat und ihm Menschen wichtiger sind, als sein Gesicht zu wahren. Denn hier ist mehr als Salomo. Ist euch aufgefallen, dass der Name Salomo nie erwähnt wird in der Geschichte? Hier ist eben mehr als Salomo. Erstaunt stellen wir fest, zweigeteilt ist am Ende nicht das Baby, sondern das Urteil. Die Geschichte illustriert also die Weisheit des Königs. Diese Geschichte offenbart aber auch durch sozusagen ein Untersuchungsgericht, was in den Menschenherzen steckt. Hier werden Herzen offenbar. Das Herz von Salomo und die Herzen der Mütter. Die beiden Mütter hatten keine Zeugen, aber sie selbst sind jetzt Zeugen. Das hat etwas von der Auflösung eines grandiosen Krimis. Diese Geschichte zeigt uns mehr als nur einen Salomo. Sie zeigt uns neben der Weisheit des Königs besonders auch, wie wahre, selbstverleugnende Liebe aussieht. Und dass diese Liebe sich offenbart in dem Moment, wo es wirklich darauf ankommt. Das ist wie in einem romantischen Drama. Diese Geschichte sagt uns auch etwas über die Folgen des menschlichen Begehrens. Das 10. Gebot wurde uns mit gutem Grund gegeben. Zuerst ist da eine Lücke im eigenen Leben, ein Verlust. Dann der Neid. Man begehrt, was der andere hat und wird zum Rivalen. Und dann will man auf einmal, dass dieser andere nicht mehr hat, als man selbst bekommt. Wann geht es uns nur ums Gewinnen? In einem Streit glauben wir meistens, dass wir Recht haben. Ja, was heißt wir glauben? Wir wissen es. Wir wissen es sogar. Wir wissen es so genau, wie eine Mutter um ihr Kind weiß. Wie könnte man solche Wahrheiten einfach opfern? Wir haben diese Überzeugungen, für die wir zu sterben bereit sind, oder nicht? In dieser Geschichte hören wir aber etwas Seltsames, nämlich, dass es keine Wahrheit gibt, die so wichtig sein kann, dass ich sie nicht dem Baby zuliebe aufzugeben bereit sein sollte. Das Baby ist wichtiger als Recht haben. Und das Baby gehört ja jetzt nicht mehr ihr, das ist jetzt das Baby der anderen. Das unverrückbare Festhalten an meiner Meinung, meiner Sicht der Dinge, meiner Philosophie, ja an meinem unumstößlichen Wissen, führt zu unlösbaren Rivalitäten und damit in letzter Konsequenz zum Tod des Unschuldigen. Und der Tod des Unschuldigen löst hier kein Problem, sondern er wäre die äußerste Folge des Problems. Das, der Tod auch des zweiten Babys, ist das Opfer der anderen Mutter, die ihr Unglück nicht ausgehalten hat. Diese Geschichte sagt uns etwas Grundsätzliches über Opfer. Beide Mütter opfern nämlich das Kind. Die eine opfert es ihrer Rivalität zuliebe. Sie will gewinnen. Sie will das Kind haben. Und wenn sie es nicht bekommt, dann ist ihr egal, wenn es tot ist. Es geht ihr nicht mehr ums Kind. Es geht ihr ums Gewinnen. Und wenn sie nicht gewinnen kann, dann soll wenigstens die andere nicht gewinnen. Die wahre Mutter opfert auch. Auch sie opfert das Kind. Aber sie opfert ihr Kind nicht in den Tod, sondern sie opfert ihren Besitz. So wie der König seine Reputation als Autokrat opfert. Seht ihr, wie ein Opfer nicht gleich einem Opfer ist? Ja, die eine opfert das Kind und die andere opfert das Kind auch. Und doch tun sie nicht das Gleiche. Das gleiche Wort Opfer, aber mit zwei verschiedenen Bedeutungen. Die eine opfert das Kind in den Tod, die andere opfert es ins Leben. Und wie ist das am Kreuz? Was sagt uns diese Geschichte über das Kreuz? Kann man am Kreuz auch so ein Opfer und ein Opfer sehen? Der Tod des unschuldigen Babys ist nicht die Lösung des Problems. Ja, aber ist das nicht eine Kernaussage, wenn nicht die Kernaussage des Christentums, dass der Tod des Unschuldigen das Problem löst, das Sündenproblem, unsere Probleme löst? Auf Golgatha opfert die aufgeheizte Menge an Ostern einen Unschuldigen und bekommt, was sie will. Aber sie gewinnt nicht das Baby, sondern sie gewinnt nur den Konflikt, den Rivalitätskonflikt der neidischen Schriftgelehrten, die den Mob auf ihre Seite ziehen, der Unschuldige aber ist tot. Die Menschen haben ein Opfer gebracht, aber welches Opfer? Versteht ihr, was für eine Dimension diese Geschichte auf einmal bekommt? Was für ein Opfer erwartet denn Gott? Gerechtigkeit und Recht zu üben, gefällt dem Herrn besser als Opfer. Sprüche. Oder in den Psalmen. An Schlachtopfern und Speiseopfern hast du kein Gefallen, aber Ohren hast du mir aufgetan. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt. Und deine Söhne und Töchter, die du mir geboren hast im Hesekiel, hast du genommen und sie geschlachtet, jenen zu Fraß. War es dir zu wenig, Hurerei zu treiben? War es wirklich die Absicht Gottes, dass ein Unschuldiger sterben muss? Oder war das nicht vielmehr der Teufel, der Ankläger, der das wollte? Wir lesen in Johannes: Ihr habt den Teufel zum Vater und ihr wollt tun, was er begehrt. Jener war ein Mörder von Anfang an. Gottes Sicht aber wird auch bei Hosea zum Ausdruck gebracht, denn an Treue habe ich gefallen und nicht an Schlachtopfern und an Gottes Erkenntnis mehr als an Brandopfern. Das salomonische Urteil richtet doch ein Scheinwerferlicht auf die Ereignisse am Kreuz. Der Tod Jesu am Kreuz entlarvt die ultimative Konsequenz menschlicher Rivalitäten. Er entlarvt das Böse, das in den Herzen steckt. Diese Sorte Opfer aber, der Mutter, die sagt, ja, tötet ihn, ist nicht das Opfer, das Gott gesucht hat. Gott wollte schon auch ein unschuldiges Opfer, aber das andere, das der Mutter, die alles hergibt. Gott wollte auch nicht den sakrifiziellen Tod von Isaak, sondern bloß das Opfer von Abraham. Gottes Vorstellung vom unschuldigen Opfer ist das der Mutter, die sagt, ich lasse alles los. Ich verzichte auf meine Wahrheit, dem Leben zuliebe. Diese Mutter stirbt auch einen Tod. Und diesen Tod will Gott, den Tod unseres Ichs. Das ist der Tod, den Gott gewünscht und in Christus erhalten hat. Den Tod des Ichs. Das ist das Blut, das vergossen werden sollte. Das Blut des eigenen Lebens. Nicht das Leben, das einem genommen wird, sondern das Leben, das man gibt. Diese beiden Sichtweisen liegen so nahe beieinander, dass wir sie oft verwechseln. Und kaum ein Text beleuchtet diesen Unterschied des Opfers am Kreuz so hell wie diese Geschichte im Alten Testament. Hier ist mehr als Salomo. Wer das Unglück seines Lebens, das im Schlaf erdrückte Kind mit eigenen Mitteln, Werksgerechtigkeit, ungeschehen machen will und auf dem dann begangenen Unrecht beharrt, endet schließlich als brutale Fratze. Wer das Unglück seines Lebens vor den König bringt und im Eingeständnis der eigenen Unfähigkeit, sein Baby zu hüten, sich selbst opfert, gewinnt das Leben, ja, gewinnt alles. Wir hören nichts zum Urteil über die falsche Mutter. Ja, uns scheinen die Rollen klar verteilt. Auf der einen Seite ist die Schlechte, die ihr Kind umgebracht hat, und auf der anderen Seite ist die Gute. Bloß blenden wir dabei aus, dass beide Mütter geschlafen haben. Und beide haben dabei ihr Kind verloren. Die eine hat es im Schlaf erstickt, die andere hat es sich im Schlaf nehmen lassen. Und woher weiß sie eigentlich so genau, was passiert ist, wenn sie doch so tief geschlafen hat? Was macht den Unterschied aus zwischen diesen beiden Müttern? Wieso findet die eine zu einer Größe des Herzens, die der anderen versagt bleibt? Wenn wir hier in dieser Geschichte nicht nur Zuschauer bleiben wollen, sondern wir auch mitgemeint sind, dann stellt sich doch die Frage, wie wird man zu einer solcher Art guten Mutter? Wie erlangt man diese Barmherzigkeit? Könnten die zu Beginn der Geschichte erwähnten 3 Tage den entscheidenden Unterschied ausgemacht haben? Am 3. Tag aber, nachdem ich geboren hatte, gebar auch diese Frau. Sind es diese 3 Tage, die den Unterschied ausmachen? Die wahre Mutter hat ihr Baby schon 3 Tage lang im Haus bei sich gehabt, ehe es ihr genommen wurde. Im Kontext des Alten Testamentes werden ebensolche 3 Tage der Entscheidung an vielen Stellen offen oder implizit erwähnt. Ein paar Beispiele. Abraham hatte 3 Tage Zeit mit Isaak auf dem Weg zum Opfer. Josef im Gefängnis. Er deutet die Träume seiner Mitinsassen. 3 Tage und der Mundschenk wird begnadigt. 3 Tage und der Bäcker wird gerichtet. Moses verlangt vom Pharao von Anfang an 3 Tage, um mit dem Volk in die Wüste zu ziehen und Gott anzubeten, weil er weiß, dass diese 3 Tage die Türe zur Freiheit weit aufstoßen werden. Viele dieser 3er Tage sind charakterisiert durch ein Eingeschlossen oder Gefangensein, einen Moment der Abgeschiedenheit und Reflexion, der Sammlung und Entscheidung, der Vorbereitung. Sie haben etwas Intimes. Josef schließt seine Brüder auf Besuch für 3 Tage ein in Exodus 42. Jona ist 3 Tage im Bauch des großen Fisches eingeschlossen. In Josua 2 verstecken sich die Kundschafter Jerichos 3 Tage im Gebirge. Königin Esther fastet 3 Tage, bevor sie zum König geht. Und es gäbe noch mehr Texte, viele mehr, in Esra, in Nehemia, im Buch Richter. Oder zuletzt noch Jochebed, die Mutter Moses, die das Moses-Baby zuerst 3 Monate für sich hat, bevor ihn sich die Tochter des Pharaos nimmt. Und Jochebed entscheidet sich, ihren Sohn loszulassen, in die Hände derer, die eben erst noch alle neugeborenen Hebräer getötet haben. Ich glaube, diese drei Tagetexte verkünden alle dieselbe prophetische Botschaft. Nämlich, dass da einmal drei Tage auf Golgatha kommen würden, wo sich das Schicksal der Menschheit entschiede, für jeden Einzelnen zum Leben oder zum Tod. Drei Tage, wo sich Gott für immer an die Menschen binden würde. Das ist mehr als Salomo. Diese drei Tage unterscheiden die beiden Mütter. Die eine hat diese Erfahrung der drei Tage mit ihrem Kind. Sie erwacht zwar, und ihr Kind, ja alle ihre Sicherheiten sind weg, aber dennoch bleibt ihr die tiefe Bindung an dieses Kind, die tiefe Bindung der drei Tage. Sie liebt ihr Kind und deswegen ist diese Rivalität für sie unwichtig. Sie muss nicht gewinnen gegen die andere. Lasst mich abschließend einen Text aus Jesaja 49 lesen, Jesaja 49, Vers 15 und 16. Würde eine Frau ihren Säugling vergessen, ohne Erbarmen mit dem Kind ihres Leibs? Und selbst wenn diese es vergessen würden, werde doch ich dich nicht vergessen. Sieh, ich habe dich in die Handflächen geritzt. Schaut, was diese Mutter getan hat, sagt doch hier Gott. Schaut, was die Königin von Saba auf ihrem Besuch bei Salomo alles gesehen und gehört hat. Alle diese Rätsel und diese Geschichten. Und hier ist mehr als Salomo. Drei Tage haben uns in Gottes Handflächen geritzt. Wie könnte er uns je vergessen? Die drei Tage auf Golgatha binden auch uns an den Sohn und pflanzen den Samen der Barmherzigkeit in unsere Herzen. Was bleibt uns von dieser Weisheitsgeschichte, von diesem Krimi, von dieser Romance, von all den Facetten, die wir jetzt nicht besprochen haben? Vielleicht ist es der Gegensatz der Opfer dieser beiden Mütter. Jesus wurde geopfert, ja. Aber das ist nicht das, was zählt. Sondern Jesus hat sich geopfert. Das Baby sollte doch nicht mit dem Schwert geteilt werden. Darum geht es. Und diese drei Tage, jede Woche kommen sie wieder. Wenn du möchtest, kannst auch du das Baby jede Woche drei Tage bei dir haben. Freitag, Sabbat, Sonntag. Jede Woche. Hier ist mehr als Salomo. Amen.